Ich weiß nicht, wie euch das geht, wenn ihr in der Bibel lest und die, die schon länger mit dem Herrn gehen, die haben sie ja wahrscheinlich auch schon ein paar Mal durchgelesen, dass man irgendwo an eine Stelle kommt und stellt fest, man hat irgendwie bei einer Geschichte, die man da liest, so ein gewisses Bild im Kopf. Ich weiß nicht, ob euch das so geht. Also so zum Beispiel, wenn man vom Auszug der Israeliten aus Ägypten liest, wie sie dann ans Meer kommen und das Meer teilt sich. Ich muss ehrlich zugeben, ich denke meistens an Charlton Heston. Kennt ihr den Schauspieler? Ne? Der hat Moses gespielt in dem einen Film, der über den Auszug von Ägypten handelt. Ne? Und irgendwie, ich kann nichts dagegen machen. Immer wieder kommt das. Man hat das mal irgendwo gesehen und so ein Bild frisst sich manchmal fest. Ne? Du kannst gar nichts gegen machen. Du siehst praktisch jemanden vor dir, der den Stab hebt, ja, und runterlässt und das Wasser teilt sich. So wie sie das in dem alten Film damals so gemacht haben. Ich musste so dran denken, als ich da letztens wieder das gelesen hatte, wie viel oder wie oft das Leuten passieren kann, dass man irgendwie ein bestimmtes Bild vor Augen hat. Jetzt ist das nicht so schlimm, weil in dem Film ist einigermaßen gut das biblisch dargestellt worden. Ne? Es gibt Filme, die ein Bibelthema haben, wo du denkst, ach du liebe Zeit, was stellen die Leute da? Das ist doch gar nicht das, was in der Bibel steht. Ne? Und es gibt eben auch so Stellen, die man liest, und da haben viele Leute auch so ein bestimmtes Bild vor sich. Ich musste dran denken, ich hatte vor, also ist schon lange her, muss in den 80er Jahren gewesen sein, hatte ich mal einen Designauftrag. Ich sollte eine Schallplattenhülle gestalten, und der Wunsch des Auftraggebers von dem Verlag war, da soll irgendwie etwas vom Abendmahl drauf sein. Ne? Ja. Gut, wie die Wünsche, wenn da jemand schon so einen Wunsch hat, wie sind die Wünsche da genau? Ah, ihm schwebt da vor, kennst du Leonardo da Vinci, das bekannte Gemälde, ja? Und dann habe ich noch eine Plastik bekommen, die hat er sich mal in Rom gekauft oder in Florenz, ich weiß nicht, wo er die her hatte, wo das praktisch dargestellt ist. Und ich dachte so im Nachhinein, ja, das ist das, was viele Menschen oft so genau vor sich haben, ne? Wenn Sie an Abendmahl denken, dann sehen Sie irgendein Bild, das ein Maler in der Renaissancezeit mal gemalt hat. Und wir wissen alle, wenn wir aufmerksam lesen, so haben die mit Sicherheit nicht da gesessen. Ne? Sondern die lagen, heißt es sogar, sie lagen zu Tisch. Ne? Also es war im Original doch ganz anders. Und trotzdem poppt plötzlich so dieses Bild da ins Bewusstsein, das man irgendwo mal gesehen hat. Ne? Das geht ganz schnell. Es hat mal jemand viel später, also nicht Renaissancezeit, ein Bild gemalt. Da ging es um das Thema das Hochzeitsmahl des Lammes. Ich habe das einmal nur gesehen, dachte, das sieht schon eindrücklich aus, wie er das gemalt hat. Da war also ein riesiges Bild, und im Hintergrund hast du so Sternenhimmel noch gesehen und eine riesige Tafel mit einer riesigen Menschenmenge, und so im Zentrum des Bildes, auf dem herausgehobenen Platz, Platz Nummer 1, die Zentrale, da saß der König der Könige und wurde bedient. Und als ich in die Bibel geguckt habe, habe ich gedacht, was für ein Blödsinn hat er da gemalt. Ne? So wird das mit Sicherheit nicht sein. Ne? Die Bibel beschreibt das eben ganz anders. Und so schnell kommt das, dass da so ein Bild doch reinkommt. Ne? Nun logisch denkt man, der König der Könige, der Herr aller Herren, unser Erlöser, er muss den zentralen Platz haben. Ne? Er ist das Zentrum. Ist ja alles irgendwie noch abnickbar, ne, von der Bibel her. Sagt, ja stimmt, er ist das Zentrum und so weiter und so fort. Aber Jesus selbst sagt etwas darüber aus. Und das steht in Lukas 12. Ich habe gehört, ihr seid gerade bei Lukas. Ne? Gut, ich greife jetzt nur mal kurz vor ein bisschen, aber keine Angst, ich rede nachher über einen anderen Text. Nur das eine, Lukas 12, Vers 37, sagt Jesus selbst, glückselig jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten und sie bedienen. Es ist nicht so, dass Jesus sich bedienen lässt. Er bedient. Er ist der Diener. Er ist der, das ist seine ganze Gesinnung. Er ist gekommen, um zu dienen und nicht um sich dienen zu lassen. Und so auch in der Ewigkeit. Es wird so sein, dass er für uns ist, wie er das immer ist. Das ist das. Denkt an das letzte Abendmahl, nicht an Leonardo da Vinci. Denkt an das letzte Abendmahl. Was hat Jesus gemacht, als sie da zusammen waren? Er ist aufgestanden, hat eine Schüssel mit Wasser genommen und fing an, den Jüngern die Füße zu waschen. Das war in der damaligen Tradition so, die sind ja in Sandalen rumgerannt. Und auch wenn die gewaschen waren, die Füße wurden wieder staubig. Und kamst du in ein Haus, besonders zu einem Bankett oder zu irgendeinem Fest, dann war der niedrigste Diener des Hauses da, der den Gästen die Füße nochmal abgewaschen hat. Das hatte da keiner gemacht. Und hat Jesus das gemacht. Jesus ist aufgestanden und hat sich selbst gezeigt als der Diener. Und es ist Petrus, der sagt, nein, Herr, das geht doch nicht. Du bist doch unser Herr. Das ist doch, warum steht keiner von den anderen auf und macht das? Ne? Warum musst du das denn machen? Du sollst das doch nicht machen. Ne? Er hat gemeint, nee, das geht nicht. Ne? Also das ist doch unmöglich, du. Aber er, Jesus, das ist seine Gesinnung, seine Grundgesinnung gewesen. Er dient uns. Eigentlich hätten die Jünger das doch merken müssen. Sie waren 3 Jahre mit ihm unterwegs. Und es war mit Sicherheit nicht das erste Mal, wo er ihnen gedient hat. Vielleicht dachte ich mir, lag es da dran, dass man so hinnimmt. Ne? Merken wir das immer, wenn uns jemand dient? Manchmal merken wir es und dann sind wir ganz begeistert und sind auch echt dankbar und freuen uns darüber und möchten ihm dann auch was schenken und so weiter. Aber wie oft denken wir mal nach, jeder für sich? Wie oft ist das so, man hat uns gedient, man hat uns was Gutes getan und wir haben es fast als selbstverständlich hingenommen. Es ist uns gar nicht ins Bewusstsein gekommen, dass uns da jemand gedient hat. Ne? Das ist doch oft so. Der Text heute, der mir auf dem Herzen liegt, steht im Markus-Evangelium. Markus-Evangelium, Kapitel 9 von Vers 33. Wenn wir das ganze Kapitel uns ansehen, ich will nur kurz nacherzählen, worum es geht. Es fängt an, Kapitel 9, Jesus ist auf dem Berg mit den 3 Jüngern, der Berg der Verklärung. Und sie haben da dieses tiefgreifende Erlebnis, die 3. Ja, dass Gott selbst auch zu ihnen redet und Mose und Elia und es ist begeisternd. Und als sie vom Berg runterkommen, da ist diese Geschichte mit dem Jungen, der einen stummen Geist hatte und dass die Jünger so ohnmächtig waren und konnten nichts tun. Und Jesus befreit den Jungen. Und dann kündigt Jesus direkt danach, das ist Vers 30, kündigt er erneut an, was als nächstes geschehen wird. Wir werden nach Jerusalem gehen und der Sohn des Menschen wird in die Hände der Heiden überliefert werden. Er wird sterben und nach 3 Tagen wieder auferstehen. Und gleich dann, die 3 Verse weiter heißt es, sie waren weiter auf dem Weg durch Galiläa und die Jünger, was haben sie gemacht? Sie haben sich unterhalten, haben diskutiert. Man könnte fragen, ja, worüber werden die diskutiert haben? Nachdem Jesus gerade das erzählt hat. Ja, doch mit Sicherheit darüber nachgedacht oder darüber gesprochen, was meint er damit? Wird er wirklich sterben? Das kann doch nicht sein. Was ist dann mit unserer Mission? Er ist doch der Messias. Er darf doch jetzt nicht sterben. Oder hin und her diskutiert. Und in der Hoffnung natürlich, dass einer vielleicht die Schriften kennt und sagt, hat nicht einer der Propheten auch schon mal sowas gesagt? Oder vielleicht haben sie darüber diskutiert, hier ihr 3, wie war das auf dem Berg? Wir waren ja nicht dabei, erzählt mal. Ja? Irgendwie so etwas. Oder zumindest irgendwie eine andere, tiefschürfende geistliche Erfahrung, über die sie reden. Geistliche Themen, theologische Wahrheiten. Aber wenn wir uns das anschauen, 9, Vers 33, da heißt es, und sie kamen nach Kapernaum und als sie im Haus waren, fragte er sie, was habt ihr unterwegs besprochen? Sie aber schwiegen, denn sie hatten sich auf dem Weg untereinander besprochen, wer der Größte unter ihnen sei. Darüber haben sie geredet. Und er setzte sich, rief die 12 und spricht zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte von allen und aller Diener sein. Darüber haben sie gesprochen. Wer ist der Größte unter uns? Nicht darüber, dass Jesus gerade vorher noch erneut angekündigt hat, dass sie nach Jerusalem gehen werden. Dass das bald kommt. Und dass er sterben wird. Und eben nach 3 Tagen wieder auferstehen wird. Darüber haben sie nie unterhalten. Sie haben sich darüber unterhalten, wer ist der Größte? Gut, vielleicht auch deswegen, weil 3 mit auf dem Berg sein durften und die anderen nicht. Kann ja sein, ne? Aber das war so entscheidend, so wichtig für sie, diese Frage zu behandeln, dass das andere, was ja eigentlich viel wichtiger war, gar nicht so das große Thema war. Sondern dieses eigentlich menschlich so natürliche Bestreben, immer der Beste, immer der Größte, immer der Anerkannteste zu sein. Und das liegt wirklich ganz, ganz tief drin im Menschen. Das ist rausgekommen auf dem Weg bei ihnen. Wir wissen, das ist, unsere ganze Welt ist ja eigentlich voll davon, immer dieses Streben, der Größte und der Beste zu sein. Wir hatten dieses Jahr Olympische Spiele, ne? Da geht es ja auch darum, was strengen die Leute sich an, damit sie wirklich der Größte sind, damit sie auf diesem Treppchen, diesen drei Stufen ganz oben stehen. Ne? Ein ganzes Jahr über quälen die sich. Ne? Nicht nur Fitnessstudio, die radeln durch die Gegend, die rennen durch die Gegend und was weiß ich nicht alles. Und was für eine Katastrophe, wenn sie sich vorher den Fuß verknacksen. Ne? Können sie nicht teilnehmen. Das ganze Jahr Anstrengung umsonst gewesen. Sportler, immer schneller, höher, weiter. Es geht so weit, dass eine sportliche Spitzenleistung, wenn sie denn nur erreicht wird, indem sie vorher auch eine medizinische Spritzenleistung zu sich genommen haben. Ne? Aber Hauptsache gewinnen, Hauptsache der Erste zu sein, Hauptsache der Größte zu sein. Endlich gerühmt zu werden, etwas Besonderes zu sein. Das ist so alt wie die Menschheit selbst. So alt wie die Menschheit selbst, dieses Bestreben. Man will den Ruhm, man will die Ehre. Man will der Größte sein. Muhammad Ali, I'm the greatest. Ja. Da kommt er so richtig toll raus. Ne. Das ist es. Aber das Problem ist dabei, und das wird immer vergessen, der Ruhm vergeht so schnell. Keiner von uns weiß wahrscheinlich, wer 700x vor Christus die Olympischen Spiele gewonnen hat, ne, die Alten. Weiß ja kaum noch einer, wer 1984 oder was die Goldmedaille in dem und dem gewonnen hat. Es sei denn, man ist da irgendwie drin beruflich oder persönlich involviert, dass man das besonders gern wissen möchte. Aber dieses Streben, immer der Erste und immer der Größte zu sein, das ist trotzdem da, obwohl der Ruhm immer nur ganz kurz und ganz begrenzt ist. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Fußballfan ist. Weiß denn einer von euch noch, wer 1970 deutscher Pokalsieger war? Nee, gell? Man müsste es vorher nachgucken, wenn man das wüsste. Das wäre so eine Frage, die bei Günter Jauch so schon ganz oben bei den höchsten Zahlen dann vorkommen würde. Das wüsstest du nur, wenn du dich genau vorher damit beschäftigt hast. Aber du weißt ja nicht, dass die Frage kommt, ne? Das weißt du nicht. Ich habe nachgeguckt, ich weiß es. Kickers Offenbach spielen jetzt in der dritten Liga. Und das ist noch gut. Die waren schon mal tiefer in der Zeit irgendwo gewesen, ne? Das ist so. Oder wisst ihr, wer 1959 deutscher Meister war? Also es war nicht Lautern, ne? Die waren später nochmal. Es kann ja sein, dass man in der Pfalz sich noch an die letzten zwei Meisterschaften von Lautern erinnert. Aber 1959, da waren einige noch gar nicht geboren, die hier sitzen. Ne? Wer weiß das denn noch? Das war noch eine Zeit, da gab es noch gar keine Bundesliga. Da ist das noch im Pokalwettbewerb praktisch ausgespielt worden. Ne? Ein richtiges Endspiel. Da hat eine Mannschaft gewonnen, die hat gestern wieder schwer einen auf den Deckel gekriegt bei der Bundesliga. Ne? Eintracht Frankfurt. Und die haben nur gewonnen, man nennt diese Mannschaft ja die launische Diva vom Main, weil die einmal ein Spiel machen können, das ist echt toll. Und dann haben sie einen kleinen Gegner und da verlieren sie haushoch. Ne? So dieses zwischen Meisterschaft und Kreisklasse, so die Qualität. Ne? Und die haben damals nur gewonnen, weil sie gegen eine andere, noch chaotischere Mannschaft gewonnen haben. Und das war wieder Kickers Offenbach. Ja. Aber, das keiner wusste, ich habe es auch nur gewusst, weil ich nachgelesen habe, ihr seht, wie schnell der Ruhm vergeht. Aber damals, 1959, 1970, in den beiden Städten, das waren Helden, da wurde gejubelt. Unvergessen werden die bleiben, ja. Aber nur bei den Fans, ja, die noch leben. Sonst die anderen, die wissen das längst nicht mehr, was da war. Ne? Das ist längst vorbei. Ruhm, der Ruhm dieser Welt, der vergeht so unglaublich schnell. Und deswegen ist das Bestreben auch da und das ist es im ganzen Weltsystem so. Wenn ich der Größte endlich bin, dann muss ich gucken, dass ich das auch bleibe. Dann muss ich meine Position halten. Das ist die Struktur weltlicher Macht. Ne? Das Bestreben, immer an die Spitze zu kommen. Es gibt so ein Spiel, das Kinder gespielt haben. Ich weiß, ich habe es auch gespielt als Kind, ich weiß. Aber ich wusste nicht, wie man es nannte damals. Ich kenne es nur aus dem Englischen. Da heißt das Spiel King of the Hill. Da gibt es also so einen kleinen Hügel und man muss den erstürmen und wer oben ist, der muss ihn verteidigen, ne? Denn er ist ja oben. Und er muss ihn verteidigen gegen die anderen, die anstürmen. Ne? Und das ist so ein klassisches Beispiel für das, wie es in unserer Welt ist. Strebe an die Spitze, werde der Größte, werde der Entscheidende, nimm die Macht ein. Und wenn du sie hast, halte sie, verteidige sie. Guck, dass niemand dir deine Machtposition wieder raubt. Nein. Und wenn du das einigermaßen geschafft hast, dann gibt es in der Welt noch die dritte Sache dazu. Das heißt, erweitere deine Macht, ne? Werd immer größer. Kauf immer mehr andere Banken dazu, wenn du schon Führer einer großen Bank bist, ne? Bis das ganze Ding irgendwann mal zusammenklatscht, ne? Was wir ja gerade erleben. Das ist in unserer Welt. An die Spitze streben und den Spitzenplatz verteidigen, da wirklich ganz oben zu sein, der Größte, der Entscheidendste zu sein. Und Jesus zeigt uns, bei ihm ist es so völlig anders. Genau anders. Ja. Hat mit diesem System so überhaupt nichts zu tun. Jesus fragt hier die Jünger, worüber habt ihr diskutiert auf dem Weg? Und die Antwort ist Schweigen. Nicht das Schweigen der Lämmer, das Schweigen der Belämmerten eher. Ne? Denn es ist eigentlich peinlich, oder? Wie könnte man denken, dass Jesus das nicht irgendwie weiß, was da los war? Ne? Er weiß doch sonst auch immer alles. Ne? Natürlich weiß er es. Und jetzt fragt er, worüber habt ihr diskutiert auf dem Weg? Und im Griechischen steht hier ein Wort, das eigentlich zeigt, er hat nicht einmal die Frage gestellt, sondern er blieb am Fragen. Er fragte sie weiter, ja. Wir können uns vorstellen, er hat vielleicht mehrfach gefragt. Jetzt sagt doch mal, worüber habt ihr gesprochen? Oh. Ja, könnt ihr doch ruhig mal sagen. Ich habe doch gemerkt, ihr habt über was gesprochen. Jetzt sagt doch mal, worüber habt ihr diskutiert? Oh, nichts weiter, so, nichts Bedeutendes. Ja, also das war schon irgendwie eine ganz peinliche Situation. Ja? Das ist so, ne? Erwischt. Er hat es mitgekriegt. Ne? Furchtbar. Hätten wir doch lieber nicht darüber gesprochen. Ne, also diese Situation, ne? Sowas. Er weiß es. Ne? Und sie haben dann auch gemerkt, dass er es weiß. Denn Vers 35 gibt er ihnen eine Antwort, obwohl sie ihm nicht darauf geantwortet haben. Er sagt, ich will euch mal erzählen, wie das ist. Wer der Erste sein will, der soll der Letzte sein und aller Diener. Das ist entscheidend. So ist es im Reich Gottes. Ne? Was für ein Moment. Die müssen gedacht haben, oh Mann, er weiß es wirklich. Er hat es wirklich mitgekriegt. Liebe Zeit, hätten wir doch nicht. Und so weiter. Ne? Mich beeindruckt, wenn ich das hier lese, wie Jesus mit ihnen umgegangen ist in dieser Situation. Ich hätte wahrscheinlich gesagt, wisst ihr Freunde, jetzt sind wir 3 Jahre miteinander gegangen. Ich habe euch gelehrt. Ihr habt miterlebt, wie Gott Großes getan hat durch uns. Ich habe euch so viel erzählt, wie der Vater ist, wie ich ist, was er vorhat. Was als nächstes kommt und was macht ihr? Gerade habe ich euch noch mal erzählt, wir werden nach Jerusalem da noch gehen und dann wird das kommen, was ich euch schon angekündigt habe. Ich werde von euch weggenommen werden. Man wird mich umbringen. Aber nach 3 Tagen komme ich wieder. Und was macht ihr? Ihr unterhaltet euch drüber, wer der Größte von uns ist. Du liebe Zeit. Nee, das macht er nicht. Er rügt sie in keiner Weise, achtet darauf. Jesus rügt sie nicht. Das zeigt seine Langmut und seine Liebe. Er sagt nicht, Mensch, was seid denn ihr für Nachfolger? Sondern er setzt sich mit ihnen hin und lehrt sie. Mensch, wie ist das so kostbar. Er gibt ihnen das Beste, was sie überhaupt haben konnten. Mit Jesus dasitzen und von ihm gelehrt werden. Von ihm das wirklich bekommen, was wichtig ist. Eine klare Darstellung davon, was in seinen Augen, was in Gottes Augen, was im Reich Gottes Größe, in Anführungsstrichen, wirklich ist. Das hat nichts mit dem zu tun, was in der Welt Größe ist. Aber sie waren irgendwie total in diesem Weltsystem ja drin und das war ganz, ganz schwer für sie, da überhaupt rauszukommen. Und wie großartig, nach der Auferstehung, da lesen wir dann, sind ihnen die Augen aufgegangen. Und nach ist ihnen das deutlich geworden. Jesus hat angekündigt, und ich werde den Tröster schicken, und er wird euch in alle Wahrheit leiten. Und was für eine Veränderung, wenn du Petrus siehst hier, ja, oder in einigen anderen Passagen, wo er ganz schnell mal den Mund vollgenommen hat. Herr, wenn alle dich verleugnen, ich niemals. Und Jesus muss sagen, du, in dieser Nacht noch, bevor der Hahn kräht, wirst du das schon 3-mal gemacht haben. Glaub mir das, Junge. Ich sag's dir, damit es weißt, ne? Und wie war er so niedergedrückt, weil es wirklich so passiert ist, ne? Und dann sehen wir Petrus später, wie er redet in Jerusalem nach dem Pfingsttag und merken, was für ein Unterschied da schon ist, ja? Was für ein Riesenunterschied da schon ist, was Gott bewirkt hat bei ihm. Aber zu dem Zeitpunkt waren sie noch voll und ganz in diesem System drin und haben gedacht, oh ja, wir gehen nach Jerusalem. Und dann mit Leiden und Sterben, das ist irgendwie weggedrückt worden, so nach hinten im Gehirn. und zwar nur nach Jerusalem und der Messias und König und die Römer aus dem Land treiben und alle werden es erkennen und so weiter und so fort. Es gibt diese eine interessante Stelle, da ist es mal nicht Petrus, sondern da sind es die zwei anderen, die mit ihm auf dem Berg der Verklärung waren. Die haben sich nämlich auch überlegt, wie können wir bedeutender sein im Reich Jesu. Ne? Und die waren so schlau, die haben dann Mama dazu genommen. Ne? Die haben gesagt, komm Mama, geh du voran und frag du ihn. Kleinen Kindern, alten Leuten kann er nichts abschlagen. Und dann sind sie mit der Mutter zu ihm gekommen, Matthäus 20 haben wir das sehr schön dargestellt. Matthäus 20 von Vers 20 bis 28. Dann trat die Mutter der Söhne des Zebedäus mit ihren Söhnen zu ihm und warf sich nieder und wollte etwas von ihm erbitten. Jesus wusste eindeutig, die haben irgendwas vor. Ne? Sonst würde das jetzt nicht so laufen hier. Er sprach aber zu ihr, was willst du? Sie sagt zu ihm, bestimme, dass diese meine zwei Söhne, einer zu deiner Rechten und einer zu deiner Linken sitzen mögen, in deinem Reich. Jesus aber antwortete und sprach, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Also er antwortet nicht der Mutter allein, merkt ihr das hier? Ne? Er sagt nicht, du weißt nicht, was du für deine Söhne bittest, sondern er sagt, ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Er wusste ganz genau, dass das vorgeschoben war. Ne? Die haben Mama mitgenommen, damit das besser ankommt. Ne? Ja. Ihr wisst nicht, um was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Und sie sagen zu ihm, wir können es. Also es ist nicht neu, was Obama gemacht hat. Yes, we can. Na, das haben sie da auch schon gemeint. Ja, das können wir. Das zeigt, dass sie keinerlei Ahnung davon hatten, was sie da eigentlich bitten. Wir können es. Er spricht zu ihnen, meinen Kelch werdet ihr zwar trinken, aber das Sitzen zu meiner Rechten und zu meiner Linken zu vergeben, steht nicht bei mir, sondern ist für die, denen es von meinem Vater bereitet ist. Und als die Zehn es hörten, wurden sie unwillig über die zwei Brüder. Jesus aber rief sie heran und sprach, ihr wisst, dass die Regenten der Nationen sie beherrschen und die großen Gewalt gegen sie üben. Unter euch wird es nicht so sein, sondern wenn jemand unter euch groß werden will, wird er euer Diener sein. Und wenn jemand unter euch der Erste sein will, wird er euer Sklave sein. Gleich wie der Sohn des Menschen nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Auch hier ganz klar und deutlich, wer groß sein will, der sei euer aller Diener. Jesus rügt sie nicht wirklich. Er sagt nur, Leute, wer groß sein will, der sei euer aller Diener. Seid ihr euch eigentlich im Klaren? Er stellt eine Frage, damit sie nachdenken. Seid ihr euch im Klaren, was ihr eigentlich da fordert, was ihr bittet? Denkt doch mal richtig nach. Und dann lehrt er sie. Wer groß sein will, sei euer aller Diener. Da ist dieser große Unterschied zwischen dem Großsein in der Welt, in diesen Gedankengängen der Welt und dem Groß bei Gott. Es ist grundsätzlich erstmal nichts Verwerfliches an dem Bestreben, sonst hätte er sie hier gerügt. Aber er macht deutlich, Leute, die Grundwerte, die müssen stimmen. Die müsst ihr klar beieinander haben. Es muss klar sein, dass Größe bei Gott eben nichts mit Machtposition zu tun hat. Rechts und links vom König, eine rechte und linke Hand, das waren die zwei Berater, ne? Das waren die zwei, die mitentschieden haben letztendlich. Ne? Die gesagt haben, Herr, das musst du so machen, das musst du so machen. Ne? Oder die auch zur Rate gezogen wurden. Das war eine herausragende Position, die Mutter gern für sie haben wollte. Ne? Bei Gott geht es nicht um Machtpositionen. Das ist in der Welt so. Sondern wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte sein und von allen oder für alle der Diener. Sich nicht selbst groß sehen wollen, sondern den Wunsch haben, ich möchte Werkzeug sein in Gottes Hand, damit er mich einsetzt, so wie er es haben will. Denn er ist allein der Entscheidende. Diener zu sein. An der einen Stelle hat die Elberfelder Übersetzung auch den Begriff Sklave genommen. Und das ist dieses griechische Wort doulos, das eigentlich immer mit Diener übersetzt wird, aber eigentlich auch Sklave bedeutet. Einer, der sich ganz hingibt, der sagt, ich mache, was du willst. Ich werde nicht selbst irgendwie mein Bestreben haben, sondern ich will wirklich eingesetzt werden, so wie du es haben willst, Herr. Ich gehöre ganz dir. Diener zu sein. Doulos. Das ist wirklich so diese Haltung eines, der sagt, nicht mein Wille, sondern Herr, ganz allein dein Wille. Und das passt in unsere heutige Welt doch gar nicht rein. Wir müssen uns selbst verwirklichen. Wir müssen endlich die Ziele erreichen, das aus uns herauskriegen, was da drin steckt, um groß zu werden und weit zu kommen und so viel wie möglich hinzukriegen. Und hier ist es so ganz anders. Hier ist es, hier bin ich, nimm mich, mach mit mir, was du willst. Ich bin dein. Ich bin dein. Ich bin dein Eigentum, dein Sklave. Gab, und das gibt es immer wieder, ich glaube, es gibt es auch heute noch, aber nicht mehr so viel im Moment, es hat so mit zu tun gehabt mit dem Wohlstandsevangelium, so diese Vorstellung, dass man das richtig lernen kann und dann wird man auch reich sein und viel haben und so weiter. Da gab es in Amerika richtig so Leute, die haben über Fernsehen Werbung gemacht und haben ihre Bücher und Kassetten verschickt, wo man einen Kurs belegen konnte, damit man reich werden kann. Ne? Damit man lernt, der Größte und Wichtigste und Beste zu sein. Ne? Und in der Tat, einer ist reich geworden damit, ne? Nämlich der das verschickt hat, weil so viele Leute das haben wollten. Sonst hätte er es nämlich nicht gemacht. Ich dachte mal, stell dir mal vor, er hätte wirklich das biblisch gemacht. Ne? Da hätte er dann ein Buch schreiben müssen oder Kassetten besprechen müssen, wie man zum Sklaven wird. Da hätte er bloß kein Geld mitverdient, das ist das Problem. Ne? Deswegen hat er es nicht gemacht. Aber das ist es doch. Der Mensch will das eigentlich nicht, aber genau darum geht es im Reich Gottes. Ich will Werkzeug in seiner Hand sein. Diener für andere. Definition von Diener. Habe ich mal nachgeguckt, das ist einer, der das Leben eines anderen verbessert mit allem seinem Tun. Der ihn von Lasten befreit, weil er diese Lasten übernimmt. Das ist Definition für Diener. Ein Diener, er dient einem anderen, damit der frei ist. Damit der etwas anderes machen kann. Und damit auch sein Leben verbessert. Und dann haben wir hier ganz klar im Wort Gottes stehen, Markus 10, denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Und Jesus selbst sagt an einer anderen Stelle, wir haben das in Johannes 8 stehen, Vers 36, wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Das ist Jesus, der Diener, der uns dient. Er hat uns freigesetzt. Er ist für uns da. Er dreht sich um uns, ist für uns da. Nein, da brauchen wir uns nicht mehr um uns selbst drehen, sondern wir können auch uns um andere drehen. Auch dort dienen, da wo er uns hinsetzt. Das ist das Entscheidende. Ein Diener dreht sich nicht mehr um sich selbst, sondern er dreht sich um andere, die er bedienen soll. Das ist das Entscheidende. Jesus ging es darum, dass die Jünger an seinem Beispiel lernen. Und darum geht es ihm auch. Und deswegen haben wir sein Wort bei uns, dass wir von ihm direkt lernen. Er hat uns ein Beispiel gegeben. An ihm finden wir all das, was in unserer Welt da ist, eben gerade nicht. Er ist nicht der, der Macht haben will, um Macht kämpft, die erste Stelle erringen muss. Er ist der, der sich selbst hingibt zur Bezahlung unserer Schuld. Das ist das Entscheidende bei ihm. Wie hat Jesus den Jüngern gegenüber gehandelt? Nicht nur hier in der Stelle, überhaupt. Er ist nicht als der Herrscher aufgetreten. Der gesagt hat, hört zu, wenn ihr meine Jünger sein wollt, jetzt spurt ihr endlich mal. Ja? Also hier 1, 2, 3 aufstellen. Jetzt sage ich euch, wie es lang geht und dann gehen wir dahin. Finden wir nirgends. Ne? Ich weiß nicht, kennt ihr diese Comedy-Figur? Die gibt es im Radio. Ich weiß nicht, ob hier in Rheinland-Pfalz auch. In Hessen haben wir die. Ausbilder Schmidt, hat schon mal jemand was davon gehört, von dieser Comedy-Figur, der tritt als erstes immer auf und sagt, morgen ihr Luschen! Ne, und dann geht er los und dann knallt das erstmal alle zusammen, damit sie da richtig stramm stehen und so weiter und so fort. Das passt so absolut nicht zu Jesus. Ne? So ist er nicht. Er hat durch sein Vorbild gelehrt. Man hätte alles Recht gehabt zu sagen, hört mal, ich bin der Chef, ja, und ihr macht jetzt das, was ich euch sage. Das finden wir aber bei ihm nicht, obwohl er das hätte tun können, weil er einfach so nicht ist. Jesus hat auch nicht gesagt, kommt hier mit mir, ich trainiere euch jetzt. Ich werde jetzt mit euch hier die Sache so durchgehen, bis ihr wirklich fähig seid oder so. Ne? Auch das finden wir nicht bei ihm. als die ersten Jünger kamen und gefragt haben, nachdem Johannes der Täufer gesagt hat, das ist das Lamm Gottes, folgt ihm. Und sie sind hinter ihm hergelaufen und haben gefragt, Meister, wo hältst du dich auf? Er hat gesagt, kommt und seht selbst. Kommt mit, seht selbst. Kommt und seht, kommt und lernt. Nicht kommt, ich mache ein neues Programm und danach wird das endlich funktionieren, ihr müsst nur richtig parieren, das finden wir nirgends bei ihm. Ne? Sondern kommt und seht das Beispiel. Gail Irwin hat mal ein schönes Beispiel gebraucht für Beispiel, Beispiel geben. Und zwar hat er erzählt, er war unterwegs in Südostasien, hatte einen Termin in einer Gemeinde, dort sollte er sprechen. Und alles, was war, er hatte die Telefonnummer und den Namen und die Straße, wo er hin sollte. Und dann war er der Meinung, okay, wieder ein erwachsener Mann, ich werde mir jetzt einen Leihwagen nehmen am Flughafen und dann finde ich dahin. Und dann hat er sich verfahren. Ja, was mache ich jetzt, hat er gedacht. Gut, wie heißt die Straße? Jemanden fragen, keiner hat ihn verstanden. Ne? Kannten alle kein Englisch da, wo er war. Ja, was machen wir jetzt, hat er geguckt und hat festgestellt, die ganze Werbung, die da rumhängt, die ist auch noch in anderen Schriftzeichen. Ich weiß nicht, wo er war, Korea oder was, jedenfalls, es war kaum was in Englisch zu sehen. Ne? Es gibt ja Alphabete, die so extrem anders sind wie unser Lateinisches. Es gibt Alphabete, die sehen eher so aus, als hätte jemand gerade den Mund voll mit Schokolade gehabt und weißes Blatt vor sich und niesen müssen. Ne? Und du weißt wirklich nicht, was das bedeuten soll. Und er sagt, das ist so der Augenblick, wo man wirklich verzweifelt. Merkt, das ist doch kein Problem, das schaffe ich und dann klappt es nicht. Aber es gab Telefonzellen und er hat eine Telefonnummer gehabt. Und dann hat er angerufen und sein Freund, den er erreichen wollte, der Pastor der Gemeinde, hat gesagt, ja, wo bleibst du? Wir warten schon auf dich. Ja, ich habe mich verfahren, du, und ich weiß nicht, wo ich bin. Ist peinlich, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Und er sagte, beschreib mir doch mal, wo du bist. Ja, in der Telefonzelle. Ja, das ist schon klar, aber was ist so um dich herum? Ja, das ist so ein großer Platz, da sind viele Leute und da sind so Hochhäuser und überall ist Werbung, das kann ich nicht lesen und so. Und das eine Haus ist so grün und es könnte irgendwie das und das sein. Und irgendwann sagte der Freund am Telefon, warte mal. Jetzt guck mal in die andere Richtung, links von dir. Was siehst du da? Und dann hat er das beschrieben und sagt, ach, ich weiß, wo du bist. Bleib dort, lauf ja nicht weg. Ich komm und hol dich. Und dann ist er hingefahren. Wie schön, der Freund ist da und hat gesagt, jetzt gib Acht, ich fahre mit meinem Wagen vor und du fährst hinter mir her. Und er sagte, das ist wunderbar. Folgen, das konnte ich. Und so konnte ich auch das Ziel finden. Dem Beispiel folgen, der vorangeht, dem folgen. Und das ist im übertragenen Sinn auch in unserem geistlichen Leben das Entscheidende. Es geht nicht darum, dass wir irgendwelche Konzepte haben, denen man folgen muss und uns anstrengen müssen, das zu erreichen. Wir sollen Jesus folgen. Er ist der Beispielgeber. Er ist der, der vorangeht. Und dem können wir folgen. Und dann kommen wir auch dahin. Kommen wir auch dahin, wo er uns haben will. Auch im Dienst. Größe im Reich Gottes hat mit treuem Dienst und mit Demut zu tun. Nämlich die Demut, sich nicht selbst als groß zu sehen und nicht sich selbst als groß sehen zu wollen, sondern das zu sein, wozu er uns bestimmt hat. Sich von ihm formen lassen und von ihm einsetzen lassen, so wie er es will. Das ist das Entscheidende. Wie schön, dass die Jünger das später auch noch kapiert haben. Ne? Zu dem Zeitpunkt hier, wo wir unseren Text haben aus Markus 9, da war es noch nicht der Fall. Da war es eher peinlich, weil Jesus genau wusste, was ihr Hauptthema war, ne? Und sie darauf angesprochen hat. Christian Kleinloh aus Heidelberg hat so einen schönen Flyer aus dem Englischen übersetzt und drucken lassen. Im Text von G.H. Horsburgh heißt in Deutsch etwa nicht um sich dienen zu lassen. Und da hat er das sehr gut und eindrücklich auch drin erklärt, worum es geht im Reich Gottes. Es geht nicht um diesen menschlichen Wunsch, bedient zu werden, sondern es geht um das Wesen Jesu. Dem möchte ich gleichgestaltet sein. Davon möchte ich immer mehr haben. Jesu Grundhaltung zum Dienst war Johannes 4, Vers 34. Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Darum lasst es auch in unserem Leben sein. Darum soll es gehen. Wer ist überhaupt der Größte im Himmelreich? Das ist Jesus selbst, oder? Er ist der Größte. Er ist das Vorbild. Ihm wollen wir folgen. Er ist der Entscheidende. unser liebender Herr und König. Herr aller Herren und König aller Könige. Auch dieses Problem, das manche Leute haben mit dem Gedanken, Königskind zu sein, liegt doch immer dran, dass man immer das Vorbild von irdischen Königen nimmt. Ne? Und da kommt das ganz schnell, ja, wir müssen groß und bedeutend und einflussreich und möglichst auch reich oder so sein. Ne? Nee, das Vorbild, um Königskind zu sein, ist unser König, Jesus. Er ist das einzig legitime Vorbild dafür. Lernen wir an seinem Beispiel und werden wir Diener für ihn, da wo er uns hingestellt hat. Dann können wir auch in der richtigen Weise anderen dienen. Paulus hat das so schön geschrieben an die Philipper, das bekannte Kapitel 2, wo er über Jesus, der aus der Herrlichkeit Gottes uns zuliebe in diese Welt gekommen ist, wo er klar und deutlich gesagt hat, habt diese Gesinnung, die auch in Christus Jesus war. Habt diese Gesinnung, die auch in Christus Jesus war. Das ist entscheidend. Amen. Vater, ich möchte dir danken, dass wir wirklich erkennen können, dass in deinem Reich das so ganz und gar anders ist als in dieser Welt. Hier geht es nicht darum, sich selbst groß zu machen, an die Spitze zu streben. Hier geht es einfach darum, in deinen Händen zu sein und sich von dir gebrauchen zu lassen, so wie du es haben willst. Herr, und darum bitte ich für uns alle, für mich, für die Geschwister, für die Gemeinde hier in Grünstadt, bitte Herr, lass das wirklich immer so sein. Hilf uns, Herr, dass wir mehr und mehr noch von dir lernen, von deinem Beispiel, so wie du bist, Herr. So soll das auch immer mehr in unserem Leben sein. Wir wollen dir folgen und wollen wirklich Werkzeuge in deiner Hand sein. Allein zu deiner Ehre. Amen.